Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 129 vom 5. Februar 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und der Julian rutscht da gerade fast am Hang entlang an mir vorbei. Moin Julian.
Ahoi, Tachter.
Julian, das ist jetzt wieder so ein Moment, wo wir beide aus unserem Superheldenalltag ein Stück weit ausscheiden vorübergehend und uns fachlich hier ein bisschen tiefergehend über Bodenkunde unterhalten. Und das ist mal wieder so eine typische Folge, der Berg Move, ne? Da war erst der Folgentitel da bei dir, oder? Hast du erzählt?
Ja, interessanterweise nicht, so halbwegs nur. Also ich habe mal so gedacht, man könnte mal irgendwas über Massenbewegungen machen. Und dann war halt über ein Seminar, so was bei uns natürlich gerade vor der Haustür liegt, dieses große Ereignis Juli 21, Starkregen. Einfach mal nachgeguckt, was es dann so gibt und tatsächlich was Schönes, glaube ich, gefunden.
Ja, das schätze ich so an dir, Julian, dass du immer da auch, das ist immer so beiläufig, ne? Habe ich den Eindruck, wenn halt mal ein bisschen Zeit ist, mal kurz 5 Minuten drüber nachdenken, was könnte man machen. Das finde ich sehr cool. Da kommt, wie ich finde, neben tollen Titeln natürlich immer ein toller Inhalt bei raus. Das soll uns heute hier zum Thema genügen. Und Julian, wir hatten jetzt aber vorab eigentlich festgestellt, okay, es gibt möglicherweise so eine Art Zwist zwischen der Profession des Geologen beziehungsweise der Geologin und vielleicht der klassischen Bodenkunde. Wo auch immer dieser Zwist begründet sein mag, das können wir hier natürlich nicht abschließend diskutieren, aber vielleicht ist es tatsächlich ganz sinnvoll, mal im Vorgespräch drüber zu sprechen, ne? Also wo hört denn eigentlich die Geologie auf und wo fängt denn eigentlich die Bodenkunde an? Ja? Oder sind das fließende Übergänge oder wie kann man das runterbrechen, Julian?
Pun intended, die fließenden Übergänge. Ich bin gleich mal gespannt. Aber Wir kennen es ja im Grunde meistens, dass wir so anfangen, uns über C-Horizonte zu unterhalten, in Abgrenzung zu einem B-Horizont, ne? Und da, wie du auch selber sagst, da sind die Übergänge tatsächlich ja ganz häufig fließend. Gerade wenn du so ein CV zum Beispiel hast, also schon einen anverwitterten C-Horizont. Und ehrlicherweise, so die KA gibt da jetzt auch nicht so die richtig klare Definition, weil es ja eigentlich immer nur dürr heißt, dass ich ein B-Horizont, also wirklich so ein richtiger Bodenhorizont physikochemisch vom Ausgangsgestein unterscheidet. Punkt. Ne? Das ist so die Definition. Also im Grunde, ja klar, ist das immer so ein gewisser Glaubensstreit und wir werden das bei dem Paper nachher auch sehen, weil ich glaube, das wird eines der ersten sein. Ich bin auch nochmal durchgegangen, wo wirklich Boden als solches nie erwähnt wird. Also das ist jetzt was Neues wahrscheinlich für einen Podcast, wo man aber auch sehen kann, man guckt sich das gleiche Material an und je nachdem, aus welcher Profession ich komme, ne, und mit welchem Hintergrund ich arbeite, so unterschiedlich kann ich es dann auch wirklich ansprechen. Und prinzipiell, klar, wenn man jetzt so wirklich nach Lehrbuchmeinung, nach Definition geht, ist ja Boden all das, was irgendwie durch Umwandlungsprozesse verändert wurde. Also sprich, entweder organischer Eintrag, meistens ja von oben herkommen, ne, dass der im Grunde aufbereitet wird, oder eben die mineralische Komponente aus dem Ausgangsgestein, was aufbereitet wird. Aber auch das, was wir im Paper nachher sehen, zum Beispiel periglaziale Fließerden, ist ja schon so ein Streitpunkt, ne? Also das war ja, wenn auch in einer sehr langsamen Bodenbildung, das hat schon ein bisschen Veränderung mitgemacht. Sowohl räumlich, ne, weil wir ja das Bodenfließende haben bei den periglazialen Lagen, als aber halt auch eine sehr stark verlangsamte, aber doch in Teilen schon bestehende Bodenbildung, ne? Und da wird schon ein bisschen tricky, dann zu sagen, was ist hier Ausgangsmaterial, was ist schon Boden? Und ja, häufig greifst du dann darauf zurück, dass du sagst, habe ich hier vielleicht fossile Horizonte oder reliktische Horizonte, also irgendwas, was begraben ist, heutzutage so nicht mehr gebildet wird zum Beispiel. Also das sind ja so diese Zwischengeschmacksrichtungen, die du dann im Grunde ziehen kannst. Und ja, ich sag mal, wenn man jetzt sich so ein festes Ausgangsgestein vorstellt, dann ist die Grenze natürlich leichter zu ziehen, aber überall da, wo du zum Beispiel auch Lockersedimente hast, klar, das ist insbesondere, glaube ich, auch für Laien sehr schwierig, so die klare Trennlinie zu ziehen und wirklich zu sagen, so, hier beginnt jetzt die Lithosphäre, alles darüber ist die Pedosphäre. Ich glaube, wenn man es ein bisschen sacken lässt, würde ich fast sagen, es hängt immer davon ab, was gucke ich mir an, also aktuelle, rezente Prozesse oder rezente Bodenbildung oder was Älteres auch mit. Und wahrscheinlich wäre sogar die einfachste Definition, was hat sich so mit ausgehend letzter Eiszeit beginnend im Grunde rezent hier gebildet, was ist verändert worden. Da könnte man, glaube ich, zumindest mal so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, so als Trennlinie zwischen eben Ausgangsmaterial und Boden, was wir heute so rezent gebildet haben.
Ja, das ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, Folge 1, was sind Böden? Ne? Da ist, glaube ich, auch so diese klassischen Definitionen, was sagt man? Böden sind die oberste belebte Schicht der Erdkruste beispielsweise. Ganz klassische Definition. Ne? Das, okay, da ist also Leben drin. Jetzt gibt es aber zum Beispiel auch Studien über Mikroben, einzellige Organismen, die ganz tief in irgendwelchen Spalten, also in Klüften gefunden worden sind, die von Grundwasser gefüllt sind. Ne? Ist das jetzt auch Boden? Ne? Ist das ja auch belebt in irgendeiner Art und Weise. Ne? So, dann Vermischungs- und Durchdringungsprodukte eben von organischen und anorganischen Materialien. Ne? In dem Fall, das wäre auch noch so eine Sache, das hast du jetzt auch erwähnt mit den Fließerden. Die sehe ich in Hessen ganz viel, ne? Diese Solifluktionsdecken, da steht dann auch wirklich im Untergrund teilweise mächtige Solifluktionsdecken, ne? Also das Zeug ist alles irgendwann mal einer initialen Bodenbildung unterlegen gewesen. Ne? Ist das jetzt auch Boden? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und ich habe neulich erst in dem Bodenschutzkonzept, was wir gerade schreiben, da muss man immer so eine Massenbilanzierung machen. Ne? Und das ist dann ganz theoretisch, wird das runtergebrochen. Ich gehe da also raus, kartieren, sage, wie mächtig ist im Durchschnitt auf alle Landnutzungsarten betrachtet sozusagen der Oberboden, wie mächtig ist der Unterboden. Und da habe ich dann ein bisschen geschluckt, als es dann hieß, wie mächtig ist der Untergrund. Ne? Weil da könntest du dann sagen, okay, das geht, was weiß ich, bis zum äußeren Erdmantel. Ja, bis dann bei mehreren Kilometern, meine Oberbodenmächtigkeit meistens so 30 Zentimeter oder so. Ne? Das ist schwierig und vielleicht ist es manchmal gar nicht so klug, da zu versuchen, ganz scharfe Trennlinien zu ziehen. Ne? Vielleicht beruhigt das auch ein bisschen so diesen Zwist, diesen Streit, der da vermeintlich immer mal entsteht. Ne? Kann sagen, das eine geht nicht ohne das andere. Das ist vielleicht so was, aber eine interessante Frage. Und ich glaube, wenn man sich mit solchen Fragen, ich komme nachher noch drauf, es haben jetzt ganz viele Leute uns gehört und sich bei uns gemeldet, die quasi gerade für ihre Bodenkundeprüfungen in der einen oder anderen Weise lernen. Und ich glaube, sich mit solchen Fragen mal auseinanderzusetzen, das zu diskutieren und zu durchdenken, das kann nie schaden, liebe Lernenden da draußen. Das festigt das Wissen, ja, und das regt eben auch dazu an, dass man einen Standpunkt bildet und den auch vertreten kann, ja. Ja, ich könnte es nicht sagen, wo die Grenze ist. Klar, der C-Horizont, wenn ich den anspreche, das ist für mich natürlich ein Indikator. Ne? Aber ich möchte es auch nicht festschreiben. Wollen wir uns so drauf einigen?
Ist genehmigt, ja.
Ist genehmigt, okay. Dann würde ich sagen, können wir in das Thema einsteigen. Jetzt ein kleines Vorgespräch gemacht, aber der Berg moved ist das Thema. Und so wie ich dich kenne, Julian, hast du mir natürlich wieder was aus Rheinland-Pfalz mitgebracht. Anders kann es ja gar nicht sein. Ne?
Ja, in dem Fall tatsächlich, weil es ja wirklich was Lokales war, was halt zumindest bei mir jetzt so vor der Haustür auch mit passiert ist. Sprich, die meisten werden sich ja wahrscheinlich leider noch dran erinnern. 2021, das große Flutereignis, was so südliches NRW, nördliches Rheinland-Pfalz getroffen hat. Relativ besondere Großwetterlage, die wir da hatten, die also langanhaltend heftige Regenfälle darunter geschickt hat. Spitzen, also in unserem Gebiet, was wir gleich hier im Paper sehen werden, war es noch nicht mehr so arg, aber da reden wir über Spitzen 150 bis 170 Millimeter innerhalb von 12, 15 Stunden. Das heißt mal eben so 1 bis 2 Monate zusammengekommen auf einen halben Tag. Was natürlich neben den großen Hochwasserereignissen, die wir an der Ahr gesehen haben, an der Erft dann eben auch zum Beispiel gesehen haben, natürlich auch hier und da für Massenbewegungen gesorgt hat. Also sprich, wo sich einfach Material in geneigten Positionen einfach durch diese massiven Wassermassen, die darunter gekommen sind, in Bewegung gesetzt hat. Und das Paper, was ich jetzt mitgebracht habe, das ist so eine Mainzer Produktion von im Grunde 3 Institutionen, einmal zuvorderst zu nennen, weil Erstautor wäre also das Institut für Geowissenschaften der Uni Mainz. Dann haben wir noch die Geographie der Uni Mainz und das gute alte LGB, das Landesamt für Geologie und Bergbau. Das ist quasi so das Landesamt für alles, was sich auch mit den Böden beschäftigt. Also es heißt zwar nur Geologie und Bergbau, aber die sind quasi bei uns im Lande auch diejenigen, die hauptamtlich so die ganzen Bodenfachdaten erheben, bereitstellen. Ne? Die haben sich im Grunde zu dritt zusammengesetzt und haben sich mal so eine dieser Massenbewegungen rausgepickt, um mal zu gucken, kriegen wir raus, warum das genau da an der Stelle passiert ist. Weil das Interessante ist, wir reden jetzt hier nicht über so eine Art Gullibildung, also dass man so sagt, ne, wir haben wie bei einem Starkregenereignis, also bei einem Gewitterereignis, einfach ein hohes Maß an Bodenerosion, sondern tatsächlich eher so eine, im Grunde eine Massenbewegung, die durch Übersättigung des Bodens stattgefunden hat. Und man muss tatsächlich auch wirklich sagen Boden, auch wenn die davon quasi nicht reden, dazu kommen wir gleich noch. Aber im Grunde hat halt irgendetwas dafür gesorgt, dass sich eben so eine Schlammlawine, so ein Hangrutsch im Grunde in Bewegung gesetzt hat. Und das Ding fiel für mich jetzt auch so in diese Kategorie kleine, sehr lokale Studie, die aber methodisch interessante Dinge gemacht hat. Auch wenn wir dem Ganzen jetzt erstmal noch so ein bisschen dieses Label Boden aufdrücken müssen, weil das Paper selber halt da eben noch null drüber spricht. Genau, Setting ist kleines Dörfchen namens Biersdorf, sagte mir jetzt auch nichts. Ne? Ich wusste auch von diesem Hangrutsch vorher nichts, das war also nichts, was jetzt groß durch die Presse gegangen wäre, weil anderweitig die Schäden natürlich sehr viel größer waren, die zu beobachten waren. Aber das ist im Grunde so gelegen, kann man sich vorstellen, ganz im Westen von Rheinland-Pfalz, so ein bisschen nördlich von Trier ungefähr, also so auf den Hochflächen innerhalb des Rheinischen Schiefergebirges. Damit auch so eine Region, die halt ganz stark geprägt ist von eben periglazialen Fließerden, also irgendwas, was wir ja so aus der Bodenkunde auch schon mal kennen. Die meisten Mittelgebirge sind damit ja gesegnet, dass wir also wirklich diese ja eiszeitlichen Fließerdedecken haben, die so das Ausgangsmaterial für die heutige Bodenbildung dann darstellen. Und was da im Grunde passiert ist, ist ein lokales Ereignis, was jetzt nicht riesengroß war. Also das Paper spricht da halt entsprechend auch, dass man so eine Abrisskante am Oberhang dann kartieren konnte, ungefähr 6 Meter tief, 15 Meter breit. So kartieren sie es zumindest in der allgemeinen Beschreibung. Das Paper ist auch schön bebildert, also man sieht auch so die Folgen, die wir dann drin haben. Das ist so direkt das Erste, was man im Paper sieht. Und es ist zum Glück nur zu Materialschäden gekommen. Also steht auch nochmal extra in dem Paper drin. Es ist zwar ein Haus betroffen worden, aber das stand zum Glück leer. Also es ist da quasi so in den Hintergarten reingerutscht, das Ganze. Gut, und die Frage war jetzt für die im Grunde, okay, warum hat sich das gerade da an der Stelle in Bewegung gesetzt? Und man ist tatsächlich erstmal von der geologischen Warte aus losgezogen. Also sprich, wollte erstmal wissen, gab es irgendeine geologische Formation im Untergrund, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass wir hier Material hatten, was besonders anfällig dafür war, ins Rutschen zu geraten. Und das hat man auch gefunden. Also wir sind hier in so einer Grenzlagerung im Grunde zwischen dem Muschelkalk und dem Buntsandstein. Das bedeutet also triassische Formationen, die wir da haben. Das ist auch so eine der wenigen Ecken, wo wir in Rheinland-Pfalz überhaupt das Mesozoikum sehen. Eigentlich verbindet man ja mit dem Rheinischen Schiefergebirge eher die Variszen. Das heißt Devon-Carbon, deutlich älter. Also, und da sind wir jetzt hier eben in diesen mesozoischen Lagen sogar drin, die uns natürlich auch verraten können mit dem Muschelkalk, dass wir eventuell auch so ein bisschen Karst-Action da haben. Ne? Also kalkhaltiges Ausgangsgestein ist ja ganz gerne mal sehr gut Wasser ableitend und abführend, weil es eben lösungsfähig ist. Na, da hast du halt viele Fließwege, die da runtergehen.
Mesozoikum, ja.
Jetzt Mittelalter.
Ja, die da jetzt nicht mehr, das ist das Ding, wo Dinosaurier drin rumgekrochen sind, 251,9 Millionen Jahre vor unserer Zeit hat das angefangen und so 66 Millionen, ne? Da war es dann vorbei. Nur, ich habe mich das nämlich auch gerade gefragt, Christoph, kannst du das noch zuordnen? Und ich konnte es nicht.
Oho, okay. Ja, wie gesagt, also da sind wir deutlich jünger als der Rest so vom Rheinischen Schiefergebirge. Das Rheinische Schiefergebirge, wie wir das ja eigentlich so kennen, also sprich Eifel, Hunsrück, Taunus, Westerwald, so die ganze Kante, der Harz ist ja auch noch eine Verlängerung davon, die sind nochmal einen ordentlichen Schritt älter. Also da gehen wir so von 350 bis 400 Millionen Jahren aus. Also Devon-Carbon ist so die Phase. Und wir haben halt tatsächlich so eine kleine Kante im Westen von Rheinland-Pfalz, wo da die große Region, jetzt müssen wir sogar mal ins Ausland gucken, des sogenannten Pariser Beckens beginnt. Ne? Also um Paris rum, da haben wir und insgesamt Frankreich, Grenzregion zu Luxemburg und westlich im Rheinland-Pfalz, da haben wir halt schon ordentlich mächtige Ablagerungen eines, ja, triassischen Meers vor allem. Wird immer noch ein Zacken jünger, also jurazeitlich, kreidezeitlich, je weiter wir auch so in Richtung der Maas dann eben auch gehen, die ja so westlich vom Rhein fließt. Und das ist schon eine etwas besondere Ecke, ne, weil wir da wirklich so eine der wenigen Ausbisse haben, also eine der wenigen Regionen, wo wir überhaupt was aus dieser Phase Trias, Jura, Kreide überhaupt finden können in Rheinland-Pfalz. Sonst sind wir deutlich jünger oder deutlich älter immer unterwegs. Also wir haben so riesen Lücken in dieser Bundeslandstratigraphie quasi, ne? Und ja, das ist, wie gesagt, so ein Teil dieses Puzzles da drin, dass wir also so auf einer Grenzlinie quasi sitzen zwischen diesem Buntsandstein, also einem, wie der Name schon sagt, eher einem klastischen Sediment, wie wir das so nennen. Also sprich so ein klassisches Ding, erodiertes Material verfestigt sich wieder zu Gestein. Und der Muschelkalk, kann man vom Namen her sprechen, schon ganz gut drauf kommen, ne? Das ist halt wirklich so Riffbildner. Also was früher im Meer so richtig schön Kalkstein dann irgendwann aus seinen Schalen gebildet hat. Und die treffen interessanterweise dort auch ziemlich genau aufeinander. Und da war so der initiale Verdacht von Leuten, ja Mensch, ne, so aus einer geologischen Warte, vielleicht könnte diese Nahtlinie da dafür gesorgt haben, dass da irgendwie so eine gute Gleitfläche entsteht im Untergrund, ne, wo sich dann halt sowas auf den Weg machen könnte. Und das Interessante ist, ja, es könnte dazu mit beitragen, aber die Antworten wurden tatsächlich eigentlich eher ein Stockwerk höher gefunden, nämlich im Boden. Und das ist tatsächlich das, wo man jetzt so ein bisschen erstmal das mit dem feinen semantischen Kamm lesen muss, das Paper, weil sie niemals wirklich vom Boden explizit sprechen, sondern auch so in den gesamten Tabellen, die man so hat, es wird dann einfach nur mal von Sediment gesprochen. Also wenn wir später ins Paper reingucken, wer da Interesse dran hat, der sieht wunderschöne Bilder von handelsüblichen Pirkauer-Sondierungen. Ne, es wird aber niemals gesagt, das sind jetzt irgendwelche Bodenproben, sondern es sind immer die Sediment Cores. Das heißt, dass sie ihre Sedimentkerne quasi ziehen. Und selbst in den tabellarischen Übersichten wird zwar sehr genau gesagt, was es ist, aber niemals so richtig explizit gesagt, wir sprechen hier einzelne Bodenhorizonte an. Das heißt, die Lagerungen, die wir hier haben, also die weisen sogar ABC-Horizonte aus, sprechen aber sehr geologisch. Was ich auch mal spannend fand, einfach zu sehen, wie machen das so hauptberufliche Geologen, wenn die mal damit konfrontiert sind, einen Boden anzusprechen, aber vielleicht halt einfach nicht so die Relevanz sehen, pädogenetisch zu arbeiten und zu sagen, so, wir gucken uns an, wie das entstanden ist. Die haben das nämlich sehr unromantisch gelöst, einfach mit römischen Ziffern. Und die römische Ziffer 1 ist für die halt der sogenannte Topsoil. Wo es bei uns so ein bisschen kribbelig wird, wenn ich jetzt so sage, so ein C-Horizont wäre für mich als Bodenkundler in einem Paper niemals Topsoil. Ne? Also für mich wäre ein Topsoil ein AH-Horizont oder ein AP, irgendwas, was organisch angereichert ist. Naja, die sagen halt dazu römisch 1a, römisch 1b und römisch 1c. Das wären quasi unser ABC-Horizont. Und alles drei kriegt das Label Topsoil in dem Paper. Also da muss man schon mal so ein bisschen schlucken, erstmal sacken lassen und sagen so, phylogenetisch vielleicht nicht so ganz richtig,
wie ich sagte, Julian, das ist dieser Zwist, ne? Und ich komme aber zu dem Schluss, so die höchste Form der Anerkennung ist die Ignoranz, ja? Und die liest sich hier mit eindeutig, ich hab's gerade vor mir.
Ja, und dementsprechend, also es sind für uns aus der Bodenkunde erstmal relativ dürre Beschreibungen. Weil die haben im Grunde an drei Hauptkernen gemessen. Das ist also der ABC, ne, so ihre drei Kerne. Und fassen alles, was oberhalb der periglazialen Lagen ist, einfach zusammen als Topsoil. Mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Also wir haben einmal ein clayey silt, dark brown, soft. Also so recht allgemeine Beschreibung. Kleine Methodenkritik. Hätte ja nicht wehgetan, mal zumindest mal so eine FAO-Bodenart vielleicht mal fallen zu lassen. Ne? Mhm. Gerade weil es im Kontext des Papers ja nicht ganz unwichtig ist. Aber man kann so ein bisschen aus der Bodenkunde kommt, so grob erahnen, mit was sie es da zu tun hatten. Also wenn man teilweise schon liest von einem grayish-brown, non-calcareous, also kalkarm und leicht gräulich, dann klingelt es vielleicht bei uns so ein bisschen, könnte eine Sauerbleiche vielleicht sein, ne? Oder so in Richtung einer Porzellierung gehen oder so. Genaueres wissen wir aber leider nicht. Das ist tatsächlich das Spannende, weil es echt bei der Beschreibung erstmal bleibt. Ne? Also es wird halt erstmal allgemein vom Topsoil gesprochen. Darunter schließt sich dann bei den meisten Bohrkernen die sogenannten periglacial slope deposits an. Das heißt im Grunde unsere Fließerden, ne? Also periglazialen Lagen, die ähnlich dürr beschrieben werden. Also es wird man Farbe natürlich erwähnt, eine ungefähre Bodenart, ne? Ungefähre Textur. Alles liegt so in diesem Clay-Silt, Silt-Clay-Bereich, also sprich Schluffton, Tonschluff, so die Kante. Was für uns jetzt nicht überraschend ist, wo wir periglaziale Lagen kennen. Ne? So würden wir es ja wahrscheinlich auch ansprechen. Und dann geht's halt entsprechend über in den Bedrock. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt das Ausgangsgestein. Wirklich eventuell noch darüber liegend, auch wieder ein Begriff aus der Bodenkunde für uns interessant, Colluvial Deposits. Das heißt, irgendwas am Hangfuß, was kolluvial, das heißt runter erodiert, sich dort eben gesammelt hat. Und das, wie gesagt, muss man erstmal ein bisschen schlucken. Also wir werden nichts Genaues über die Böden hier in dem Paper erfahren, was die klassische pädogenetische Analyse angeht. Also wo man jetzt so sagt, boah, wir bauen jetzt mal die Horizonte auf, gucken uns die Prozesse da an. Das war auch weniger Ziel des Papers. Aber interessanterweise haben die ein paar echt schöne Methoden angewandt, wo ich dann wiederum sagen kann, nicht aus Ignoranz, aber habe ich noch nicht gehört, ergibt aber Sinn, dass man sowas machen kann. Denn die haben jetzt mit unterschiedlichen Verfahren erstmal genau geguckt, wie können wir diesen Untergrund untersuchen. Das heißt, sowohl diesen Topsoil als auch die periglazialen Lagen bis runter eventuell ins Ausgangsgestein. Und die haben sich im Grunde für ihre Fragestellung erstmal die Hypothese aufgebaut, naja, durch diesen langanhaltenden Niederschlag, der sehr kontinuierlich runterkam. Also das Setting ist weniger ein Gewitter über eine halbe Stunde super intensiv, sondern sehr viel über einen längeren Zeitraum, was eben runterregnet. Also 10, 11, 12 Stunden permanent ordentlich Wasser drauf, Wasser drauf. Und die haben sich dann erstmal gedacht, okay, was könnte dann so ein Rutsch triggern? Und das können wir aus der Bodenkunde uns ja recht gut vorstellen, dass wenn ich also eine geneigte Lage habe, die relativ steil ist und da kontinuierlich Wasser reingebe, würden wir erstmal vielleicht an sowas denken wie eine PF-Kurve aus den Lehrbuchfolgen, ne? Also dass so Wasser plötzlich weniger stark gespannt ist, weil mehr da drin hockt. Aber wir wissen halt auch, dass zum Beispiel Wasser auch einen gewissen Druck ausüben kann. Ne? Das heißt, wenn das also richtig schön in die Bodenporen eindringt, kann ich mitunter so die innere Reibung verringern, ne? Und so diese innere Stabilität verringern, sodass eventuell weniger Scherspannung vonnöten ist, um das Material in Bewegung zu versetzen. Na, das bedeutet also, dass unser Gefüge des Bodens, was ich habe, ist ja seltenst hundertprozentig gefüllt mit Wasser. Mal Feuchtgebiete außen vor gelassen, ne? Wobei die auch selten in sehr steilen Lagen irgendwo sind. An Hängen habe ich es ja sogar noch seltener, dass der Boden mal voll aufsättigt, weil irgendwann kickt ja unser Interflow rein. Das heißt, das Wasser, was innerhalb des Bodens hangabwärts sich bewegt. Das kann an manchen Stellen besser oder schlechter funktionieren, aber das ist ja ein Prozess, den wir relativ gut kennen. Dass Wasser einfach als Zwischenabfluss oder Interflow innerhalb des Bodenkörpers eben fließt. Und wenn wir jetzt so ein Extremereignis haben, was ja wirklich außergewöhnlich heftige, langanhaltende Niederschläge geboten hat, kann es eventuell mal zu dieser Situation kommen, dass so eine steile Lage sich so weit aufsättigt, dass so diese innere Reibung meiner Bodenmatrix irgendwo gestört wird, weil der Wasserdruck meine Partikelchen auseinanderdrückt und dann irgendwann nicht mehr genug Zusammenhalt da ist und sich das ganze Paket eventuell auf den Weg macht. Und das war für die tatsächlich so die ungefähre Arbeitshypothese. Mal zu gucken, wie sieht denn da tatsächlich die Lagerung aus, vor allem auch innerhalb der Bodenzone, und wie gut, wie schlecht funktioniert das denn tatsächlich so mit der Wasserleitung und der Wasserleitfähigkeit so in diesem Boden drin. Und aus der Bodenkunde kommt, klar, kennen wir so ein paar Verfahren, um sowas zu messen. Wir kennen sowas wie eine gesättigte Leitfähigkeit. Jeder hat vielleicht auch schon mal oder die meisten mal so einen Infiltrometerversuch gesehen, wo du dann ja so Ringe in den Boden einschlägst, Wasser drauf kippst und einfach misst, so wie lange braucht das denn, um da einzudringen? Wie viel muss ich nachkippen, bis dieses Eindringen konstant wird? Dann habe ich so die gesättigte Leitfähigkeit des Bodens. Also sowas kennen wir auch aus der Bodenkunde. Einen Schritt, den sie jetzt gegangen sind, den kannte ich auch, interessanterweise aus der Permafrost-Ecke raus, nämlich die elektrische Leitfähigkeit, die sie genommen haben als einen der Parameter. Sprich, nasse Böden leiten besser, sprich der elektrische Widerstand wird geringer. Und das andere, was wir gemacht haben, das war tatsächlich jetzt für mich als Bodenkundler eher was Neues. Das war das sogenannte Direct Push Hydraulic Profiling Tool. Das ist a mouthful, wie der Engländer sagt, aber im Grunde, was sie da gemacht haben, ergibt ziemlich Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, für solche Fragestellungen. Das ist nämlich tatsächlich eine Sonde, die quasi in den Boden eingeschlagen wird und dann Wasser in den Porenraum drückt mit einem bestimmten Druck. Und ein Messfühler kann dann im Grunde rausfinden, wie viel Druck brauche ich denn, um das Wasser ins Porensystem reinzudrücken. Also sprich, ein poröses Medium oder ein Medium mit großen Poren, was gut aufnehmen kann, braucht natürlich weniger Druck, weil das viel williger dieses Wasser aufnimmt, als jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein sehr toniger Boden, ne, der also über kleine Poren verfügt, die nur sehr widerwillig Wasser wirklich aufnehmen. Die können zwar viel schlucken, aber nur sehr langsam, ne, und dementsprechend brauche ich entsprechend mehr Druck. Und das beides haben sie tatsächlich dann miteinander kombiniert, weil die elektrische Leitfähigkeit, die ist zwar ein ganz guter Marker dafür, wie nass etwas ist, aber ist natürlich auch stark davon beeinflusst, zum Beispiel, wie viele Stoffe in Lösung habe ich denn zum Beispiel dort im Bodenwasser dann eben auch mit dabei. Das beeinflusst auch wieder meine Leitfähigkeit. Je mehr gelöste Ionen, desto besser ist die Leitfähigkeit zum Beispiel. Und die haben dann im Grunde ein Kombinationsverfahren geführt. Zum einen sich angeguckt, wie ist die elektrische Leitfähigkeit, und zum anderen eben mit ihrem Direct-Push-Verfahren zu sagen, wir drücken wirklich jetzt mal Wasser in die Bodenmatrix rein und schauen, wie willig nimmt diese Bodenmatrix und auch die anstehende Gesteinsmatrix das Wasser halt entsprechend auf. Also das ist so das erste Setting gewesen. Angedockt haben sie dann noch das sogenannte Sediment-Coring, wie sie es nennen, was wirklich die Pirkauer sind, die wir so im Foto dann ja auch sehr schön sehen. Also sprich, normale Einschlagsondierung dann eben gemacht. Und ganz zum Schluss haben sie sogar noch ein Modell drüber laufen lassen. Sprich, also da mal wirklich gesagt, okay, kriegen wir denn diese Mechanismen, wenn wir die alle einfüttern in ein Modell, entsprechend wieder mit einer so oder so guten Güte halt eben wieder zurückgespielt. Und ich denke, für uns das Spannendste ist tatsächlich dieser erste Teil, also Leitfähigkeit und dieses Direct-Push-Verfahren, um einfach mal zu gucken, wie gut, wie schlecht leitet denn quasi so ein Bodenkörper oder ein Sedimentkörper tatsächlich Wasser und welche Drücke brauche ich zum Beispiel, um das Ganze aufzunehmen. Genau. Ist bis zu dem Punkt, weil das jetzt wirklich sehr, sehr weit aus dem Off kommt, was die Bodenkunde angeht. Würdest du sagen, bist da irgendwas unklar, bevor wir so in die Grafiken reingehen?
Nee, erstmal nicht. Also ich bin vor allem gespannt jetzt, wie diese ganzen Messprinzipien dann in der Ergebnisdarstellung zusammenwirken. Ja? Also einzeln kann man sich das vielleicht vorstellen, aber gerade von der geologischen Warte aus betrachtet, wie wird das dann ergebnistechnisch miteinander kombiniert? Und hat das Markus-Dotter-Weichqualitäten? Das frage ich mich.
Jetzt sind wir wieder bei unserer internen Metrik dafür. Ja, ich würde schon sagen, weil das ist wieder so ein klein und ganz kleine Untersuchungsfläche, aber schöne grafische Aufbereitung, was die nämlich im Grunde gemacht haben. Und da sieht man dann tatsächlich auch so wirklich diesen bodenkundigen Aspekt mit drin, ist, dass man tatsächlich so eine Art tomografischen Schnitt gemacht hat. Das heißt, man kann sich vorstellen, die sind also quasi, haben einen Schnitt durch ihren Hang durchgemacht, haben ja an mehreren Stellen gemessen und haben dann im Grunde eine Isolinienkarte draus gebastelt. Also ähnlich wie Höhenlinien zum Beispiel auf einer Karte zu sehen sind, oder man kennt es ja auch mal in der Bodenkunde zum Beispiel wirklich mit Feuchtegehalten oder pH-Wert oder sonstigen, dass man auch so schöne ISO-Karten erstellen kann, wenn man das rasterförmig beprobt, das Ganze. Das haben sie halt auch gemacht für ihren Hang. Eben in der Kombination ihres Push-Verfahrens und der Leitfähigkeit, beziehungsweise als Kehrwert dem Widerstand, den wir da eben mit drin haben. Und da war ganz spannend zu sehen, dass die sich relativ sicher sind, dass innerhalb der Muschelkalkkörper eine ziemlich dominante Interflow-Zone gefunden wurde, also wo Wasser sehr gut reingeleitet werden konnte, innerhalb des Bodenkörpers wohlgemerkt, weil das Ganze läuft bei denen noch in diesem Körper, den sie einfach sehr unromantischerweise Slope Deposits nennen. Was aber nichts anderes tatsächlich ist als das, was wir als Boden ansprechen würden. wieder so ein bisschen ignorant, ne? Aber sei es wie es sei, das ist tatsächlich für die so eine Erkenntnis gewesen, eine Zone, die sehr, sehr deutlich auch zu sehen ist. Also selbst wenn man jetzt von der Einheit und dem Messprinzipien nicht so die riesen Ahnung hat, kann man sehr schön, und jeder kann sich so angucken, weil es ist ein Open Access Paper, sieht man in der entsprechenden farbigen tomografischen Ansicht so eine richtig schöne blau gefärbte Zunge, die so reinragt in den Bodenkörper. Hm. Und das tatsächlich ist ein Bereich mit einem sehr, sehr geringen elektrischen Widerstand, sprich im Umkehrschluss eben mit mutmaßlich einem sehr hohen Wassergehalt. Das heißt, wo so präferenziell Wasser eben sich sehr gerne sammelt, sehr gerne hinfließt, eben als Interflow innerhalb des Bodenkörpers. Und das Ding wird ausgewiesen als so die unterste Lage der Slope Deposits, sprich in unserer Übersetzung jetzt des Bodens. Das heißt, genauso die Kontaktfläche zwischen rohem Ausgangsmaterial, in dem Fall der Muschelkalk, und eben unseren Slope Deposits, das heißt des Bodens. Also sind wir genau an der Grenze, die wir am Anfang versucht hatten rauszukriegen, so wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Dort sammelt sich oder sammelte sich anscheinend bei den Versuchsläufen präferenziell Wasser. Also tatsächlich so an dieser Nahtstelle zwischen Festgestein und Bodenkörper. Was ja auch super plausibel ist, ne? Weil in Festgestein, selbst wenn es Kalk ist, der lösungsfähig ist, geht's eben nicht so schnell rein. Das ist ein massiver Block Gestein. Da brauche ich schon Klüfte, Knackse im Gestein, dass sich da was weiter bewegt. Und mutmaßlich sammelt sich dann natürlich entsprechend einfach Wasser genau an der Kontaktzone zwischen, und jetzt sind wir mal bodenkundig unterwegs, zwischen C- und B-Horizont. Na, also genau an dieser Nahtfläche schien sich dort Wasser entsprechend relativ gut ausbreiten zu können. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir so ein Ereignis haben, was eben ungewöhnlicherweise sehr langanhaltend sehr viel Niederschlag reindrückt, kriege ich irgendwann so eine richtig schöne Gleitfläche damit erzeugt. Das heißt, wir haben einen steilen Hang, da regnet's und regnet's und regnet's drauf und dann gibt es anscheinend so eine präferentielle Zugbahn von Bodenwasser, was sich dann aber auf der Oberkante des C-Horizontes sammelt. Das heißt, irgendwann schwimmt mir quasi so mein Paket mit B- und A-Horizont darüber entsprechend auf und ja, die innere Reibung wird runtergesetzt und wenn dann halt die Neigung groß genug ist, dann geht's dann halt eben in dieses Rutschen und Gleiten dann eben über. Und davon sprechen sie auch tatsächlich, würde ich, von der Gleitfläche, die sich halt eben auf dem Muschelkalk dann gebildet hat. Und ich sag mal so, wenn man das jetzt noch ein bisschen die Zeit zurückdreht und wirklich sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, periglaziale Deckschichten da, ne, so Fließerden, das ist im Grunde der gleiche Prozess, nur langsam. Na, was wir im Juli 21 da sehen, ist natürlich so ein heftiger Effekt, den wir daraus sehen, sehr kurzfristig, sehr schnell. Aber wir können davon ausgehen, dass ja samt und sonders unsere gesamten Fließerden, wenn auch sehr viel langsamer, ähnlich entstanden sind. Weil wir periglazial im Sommer, wir haben das Auftauen des Permafrostbodens, super wassergesättigt das Ganze, geneigte Oberfläche, Runtersetzung der Reibung und dann gibt's ja diesen netten Kennwert aus der Literatur, so ab 3 Grad Hangneigung beginnt das so langsam zu kriechen. Und das ist im Grunde jetzt ein aktueller Prozess, der jetzt halt mal von einem extremen Ereignis getriggert wurde, der uns aber nochmal so schön rückversichert eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so diese ganzen Modelle und Ideen von Fließerden, wenn auch sehr viel langsamer, ne, die finde ich prozessual irgendwo schon wieder. Also die sehe ich darin ein Stück weit wiedergespiegelt, eben genau in dieser Kontaktzone zwischen Lithosphäre, also Gestein, und Pelosphäre, dem Boden. Einfach weil dort sich gerne dann eben auch Wasser aufstaut, sammelt mitunter, und entsprechend solche Massenbewegungen dann auch auslösen kann. In unserem Fall ist das jetzt halt ein schneller Prozess gewesen, weil, wie gesagt, ne, also innerhalb von 12, 15 Stunden, im Grunde 2 Monate an Niederschlag, das muss der Boden erstmal gebacken bekommen. Und in manchen Lagen, wie gesagt, bekommt er das dann eben nicht mehr so gut gebacken. Das sehen wir dann halt als relativ deutliche Abrisskante dann halt eben, wo sich Material einfach auf den Weg macht und dementsprechend dann in diese Massenbewegung dann übergeht. Aber wir sehen sehr schön halt, wie gesagt, an dieser Methodik, dass wir mit dem entsprechenden Equipment vorausgesetzt sogar tatsächlich ziemlich gute Ergebnisse erzielen können, uns auf diese Bodenwasserbewegung zu fokussieren. Ne? Also zu sagen, okay, können wir vielleicht rauskriegen oder kartieren,
wohin sich Bodenwasser gerne bewegt. Weil das ist immer noch ja mit einer der schwierigsten Parameter, die es rauszufinden gibt. Na, also im Labor ist Bodenwassergehalt das Trivialste der Welt. Das heißt ja immer so nett, gravimetrisch wird es bestimmt. Das klingt immer sehr gefährlich für, wir messen es nass und wir messen es einmal getrocknet. Na, also mehr ist das ja nicht. Ne? Mhm. Aber die Dynamik innerhalb des Bodens rauszukriegen, da muss man ganz klar sagen, ist Bodenwasserdynamik und Bodenwassergehalte verflucht schwierig, weil selbst ja schon die stündliche Verteilung der Bodenfeuchte an einem heißen Sommertag, das ändert sich innerhalb von Minuten bis Stunden teilweise, da verdunstet mir Wasser raus, bei einem Niederschlag ändert sich es auch wieder. Ich habe ein dreidimensionales Kontinuum, was mit sehr, sehr vielen Steuerfaktoren eben behaftet ist. Ne? Also wir haben unterschiedliche Horizonte mit unterschiedlichen Bodenarten, mit unterschiedlichen Infiltrationsraten und Kapazitäten. Also das ist so ein dynamisches Gefüge, wo man einfach sagen muss oder einfach anerkennen muss, entweder kann ich die Prozesse nur nähern oder ich muss unfassbar viel Geld draufwerfen, um ein genaues Abbild der Dynamik hinzubekommen. Und dafür ist dann der Bodenwasserhaushalt meistens ja dann auch wieder zu kleinräumig divers. Ja. Also ich kann zwar wie viele Testplots aufbauen, aber habe halt nur das Problem, das sind meistens Singularitäten. Also Einzelergebnisse, die ich ganz schlecht auf andere Standorte beziehen kann. Weswegen es schon echt eine Herausforderung ist, sich sowas zu geben, zu sagen, wir versuchen mal so Bodenwasserdynamik im Gelände echt darzustellen. Das ist verflucht aufwendig. Und da fand ich es jetzt ein ganz schönes Paper, einfach mal zu sagen, okay, wir nehmen so ein paar Proxy-Daten einfach, also Stellvertreter-Daten und messen gar nicht die Feuchte direkt, sondern gucken zum Beispiel uns die Leitfähigkeit an, die uns ein bisschen was verraten kann. Und was für mich jetzt, wie gesagt, mal eine neue Methode auch war, könnten zum Beispiel dann gucken, wie viel Druck muss ich denn zum Beispiel aufwenden, um Wasser in die Matrix reinzubekommen. Man hätte das jetzt aus bodenkundlicher Sicht locker dann eben noch mit üblichen Verfahren noch erweitern können. Wie gesagt, das Infiltrometer-Setup wäre so eine Möglichkeit gewesen. Ne? Einfach zu sagen, man guckt sich einfach noch die Infiltrationsraten mitunter an. Aber selbst da, jeder, der damit schon mal gearbeitet hat, wird das wissen. Man weiß vorher nicht, was man am Ende des Tages rausbekommt. Ne? Das ist reicht eine Makropore, ein Tiergang, der da irgendwie drin ist. Oder ich wiggle nur so ein bisschen beim Einschlagen meines Infiltrometers oder so rum. Und schon kriege ich teilweise absurdeste Messwerte damit raus. Ne? Also ich weiß, eines der frustrierendsten Sachen, die es bei mir im Studium damals gab, bis hin zur eigenen Lehre jetzt später raus, sind dann so im Grunde nichtssagende Tabellen über typische Infiltrationsraten, die dann so heißen, ja, es könnte in einem Tonboden von, was weiß ich, 3 bis 30.000 Zentimeter pro Tag geben und im Sandboden von 10 bis 30.000. Also alle toppten immer irgendwo auf irgendwo völlig Mondwert. Und die dürre Beschreibung war, ja, ist halt schwierig, ne, weil eine große Pore macht das Ergebnis kaputt. Und so gesehen ist natürlich so eine minimalinvasive Methode, die dann eben auch so, sag ich mal, über Proxy-Daten arbeitet, schon ein ganz guter Workaround, um zumindest so ein paar sprechende Ergebnisse zu erzeugen. Weil, wie gesagt, Feuchte an sich ist super trivial zu bestimmen. Aber die Dynamik dahinter, das ist halt das Schwierige, was zu fassen ist. Und das sieht man ja auch besonders dann, wie im Paper, bei diesen extremen Ereignissen, wo sich plötzlich was auf den Weg macht und man im Grunde erst rückwärtig guckt, so, warum ist das jetzt genau an der Stelle genau passiert, ne? Also, dass man im Grunde erst im Nachhinein schlau ist, warum bestimmte Massenbewegungen sich an bestimmter Stelle aufgrund des Wassergehaltes dann eben ereignen.
Ja. Und vor allem, also, was ich mir jetzt die ganze Zeit schon dachte, habe jetzt selbst nochmal reingeguckt, ne? Was überlegt man sich? Okay, ich wohne am Hang. Wie kann man irgendwie versuchen, da noch eine zusätzliche Stabilität der Bodenmatrix herzustellen? Ja, bepflanzt das Ganze natürlich, ne? Am besten natürlich mit dem Wald, wenn du das, weil wenn ich das in dem Profil jetzt hier richtig sehe, ist auch die Bodenmächtigkeit oder die Sedimentmächtigkeit, um mit den Geologen zu sprechen, ja gar nicht so hoch. Das ist so 6 Meter oder so, ne?
Naja, also viel ist es tatsächlich nicht.
Ja, und da kannst du ja sagen, okay, dann setze ich da einen Wald hin. Warum haben die da keinen Wald hingesetzt? Aber der Hangrutsch fing tatsächlich auch im Wald an. Das ist ein schöner Fichtenwald dort, ne? Dann kommt ein bisschen Grünland, aber da ist es ja quasi drüber gerutscht, ne, und hat dann ausgerechnet dieses eine Haus getroffen, was unbewohnt war, dass dann jemand zu Schaden gekommen ist, ne. Ja, also nicht mal Vegetation hält das auf. Das heißt, wir sind im Kontext des Klimawandels, sich ändernder Extremwetterlagen und so, sind wir darauf angewiesen, solche Hanglagen dann ganz neu zu bewerten, oder wie?
Naja, und das ist ja auch das Spannende hier dran, dass das, was man hier modelliert und gemessen hat, ist jetzt keine klassische Gullybildung, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, ne? Weil so eine typischen, sag ich mal, so eine Bildung von so einem Kolluvialkörper innerhalb von einer halben Stunde bei einem Sommergewitter zum Beispiel, das ist ja ein Prozess, der von oben beginnt, ne? Also Oberflächenabtrag. Und hier haben wir es anscheinend ja mit so einem klassischen Aufschwimmen quasi zu tun, auf so einer Gleitfläche. Das heißt, wie du ja richtig sagst, die Vegetation unten drüber, die hat sogar ihren Schutz ausgewirkt, wie es halt eben einfach erwartbar gewesen wäre. Nur das Ding hat sich halt eben auf dieser Gleitfläche in Bewegung gesetzt, die halt genau der Übergang war zwischen Lithosphäre und Pedosphäre. Also dort, wo sich einfach zu viel Wasser in zu kurzer Zeit sammeln konnte, was dazu geführt hat, dass im Grunde dann einfach dieser interne Zusammenhang der Matrix so weit runtergesetzt wurde, dass diese extrem steile Lage, weil das muss man auch sagen, das ist ein Hang, der jetzt wirklich relativ steil hochgeht, 20, 25 Grad teilweise, dass sich das halt einfach auf den Weg gemacht hat. Das heißt, die Vegetation ist einfach mitgegangen und ist mit runtergerutscht. Also man sieht auch auf den kleineren Bildern, die da auch mit drin sind, dass da teilweise ganze Fichtenstämme einfach unten an der Straße angekommen sind, am Ende des Hangs dann eben, weil das ganze Zeug einfach wie auf dem Fließband quasi nach unten gerutscht ist. Na, aber eben ausgelöst durch diese Interflow-Dynamik, dass sich Bodenwasser einfach in der Tiefe dann irgendwo gesammelt hat.
Ja, das ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ja, wenn du da,
naja.
Die Häuser sehen jetzt auch nicht sehr jung aus. Das heißt, die Leute wohnen da seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten. Ne? Und auf einmal passiert sowas. Das muss man neu bewerten. Ja, es ist einfach so. Mir kam der Gedanke neulich schon, als ich mal wieder in Osthessen kartieren war. Da war mal an einem Hang. Lass es so 10% Steigung gewesen sein, ja. Ackerbaulich genutzt auch, ne. Und das sind alles sehr, sehr lehmige Böden, viele Pseudokleie und so, ne. Da bist du schon, habe ich ja neulich auch eine Folge zur Pseudoverkleiung gemacht, ne. Ja, da bist du ja schon drauf trainiert quasi, dass du Stauwasser siehst beim Pürken. Und ich habe ein Foto auf Instagram hochgeladen, wo ich dann wirklich das Loch der Pürkauer Sondierung fotografiert habe. Und da stand 10 Zentimeter unter Geländeoberkante, stand da das Wasser drin. Ne? Und auch, warum ich es fotografiert habe, war, da hat sich in dem Moment so ein kleiner Wasserläufer draufgesetzt. Und deswegen hatte ich quasi mit dem Pürken da ein Habitat geschaffen. Ne? Aber an diesem Hang dachte ich mir zum Beispiel, oh, meine Herren, wenn die Böden so gesättigt sind, dass das unmittelbar nach dem Pürken 10 Zentimeter unter Geländeoberkante steht, dachte ich mir auch schon, oh, schnell weg hier, du, weil das ist... Irgendwo wird es dann schwierig. Ich kann das dann auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, fachlich, wie Hangrutsch gefährdet bist du jetzt hier, ne? Aber dann nochmal den Untergrund gar nicht zu kennen und ich komme mit meinem Pürkauer halt nur 1 Meter tief und hier zu wissen jetzt, okay, das ist so 4 bis 6 Meter unter mir ist irgendwo dann das anstehende Festgestein und da schwimmt es jetzt richtig auf. Das kann ich ja gar nicht feststellen. Also da brauche ich neue Methoden. Mit dem Pürkauer kommst du da nicht weiter, ja?
Ganz genau, ne? Ja. Und das, wie gesagt, also dementsprechend ist natürlich so ein indirektes Verfahren eine ganz gute Möglichkeit, ja. Weil du halt nicht alles dauerhaft monitoren musst, sondern am besten tatsächlich einfach nach langanhaltenden Niederschlagsphasen, so wie jetzt zum Beispiel, ne? So Winterphase wäre ganz gut dafür, dass man mal entsprechend unter Verdacht stehende Hänge einfach mal mit elektrischer Leitfähigkeit und eventuell so einem Direct-Push-Verfahren einfach mal durchgeht und sagt, okay, haben wir hier eventuell risikobehaftete Bereiche. Weil es gibt tatsächlich auch literaturtechnisch einige Beispiele dafür, wie halt eben entsprechend so ein steigender Wassergehalt, gerade an der Grenze Lithosphäre, Pedosphäre, halt echt zu ziemlich dramatischen Folgen führen kann. Also wenn man so ein halbes Stockwerk noch tiefer geht, also das war hauptsächlich lithosphärisch, ist zum Beispiel so die Stauseekatastrophe vom Vajont-Stausee in Italien eine relativ bekannte Geschichte, wo man tatsächlich auch ingenieurgeologisch Mist gebaut hat. Man hat halt aufgestaut und dieses aufstauende Wasser hat dann tatsächlich auch zu einer Gleitschicht geführt, wo sich dann aber mal wirklich dann auf einer sehr viel größeren Größenordnung ein Hang mal komplett in Bewegung gesetzt hat Das Ding ist runter in den Stausee. Stausee ist seitlich über die Staumauer übergetreten und das war eine der schlimmsten Stauseekatastrophen, die es im Alpenraum überhaupt gab. Mit kompletter Umsiedlung des Dorfes von dem, was zumindest noch übrig war. Ne? Also ich meine, das war unter den 70ern muss es gewesen sein. Das ist so ein berühmtes Beispiel dafür, wie halt so dieses Herabsetzen der internen Reibung quasi eines Sedimentpaketes oder eines Gesteinspaketes halt echt schon heftig dafür sorgen kann, dass sich da was in Bewegung macht. Ne? Und auch mal wieder in Rheinland-Pfalz, lange Zeit umstritten, der Hochmoselübergang zum Beispiel. Das ist ein Riesenverkehrsprojekt, was jetzt auch gebaut ist. Eine knapp 150, 160 Meter hohe Brücke einer Bundesstraße über die Mosel. Und das war lange Zeit heftigst umstritten, auch im Landesamt, mit Anwohnern und allem drum und dran, weil man sich tatsächlich Gutachten um die Ohren gehauen hat, ob dieser Hang rutschungsanfällig ist oder nicht, also ob es da irgendwelche strukturellen Bedenken dann tatsächlich auch bei gibt. Die Brücke steht, also man hat da eine Meinung gefällt, ja, aber wie gesagt, das war tatsächlich auch eines der Themen, wo man sagte, oh, könnte das vielleicht so einer der Hänge sein, die sich eventuell auch in absehbarer Zeit oder bei einem Starkregenereignis mal in Bewegung setzen können.
Ja. Ja, das gibt zu denken. Und selbst die Bauwerke, die, sage ich mal, in Hangnähe irgendwie vor ein paar Dekaden gebaut wurden, ne, das müsstest du jetzt im Kontext des Klimawandels mal neu bewerten. Ne? Also das war damals möglicherweise sicher. Klar, Methoden entwickeln sich immer weiter, da braucht man nicht drüber reden. Ne? Aber eben auch die äußeren Bedingungen, ne, Extremwetterereignisse, das hat sich nun mal verändert. Du kannst das ja auch darlegen, sage ich mal, in deiner Arbeit, wie sehr sich das verändert hat mitunter. Ne? Das kann man quantifizieren, man muss es neu bewerten. Das ist einfach so. Ne?
Genau. Und eben, wie gesagt, in die Kalkulation mit einfließen lassen, weil auch hier kann ich es aus dem lokalen Kontext wieder sagen, es gab schon mal die große Phase der Hangbewegung und großen Erosionsereignisse 2016. Das war auch für den Westen von Deutschland so ein ganz besonderes Jahr, weil wir eine stabile, instabile Wetterlage hatten. Also es waren wirklich so über 2 Wochen knapp, wo es nahezu, man konnte die Uhr nachstellen, wie fast in tropischen Verhältnissen jeden Nachmittag heftigste Sommergewitter gab, so im Mai, Juni um die Kante, besonders Anfang Juni. Und da gab es zumindest auch für Rheinland-Pfalz, das können wir auch noch gerne in die Shownotes mit dazu packen, gibt es einen wunderschönen Schadensbericht, ne, was dann so passiert ist. Da gab es dann halt entsprechend aber diese klassische Gullibildung, ne? Das waren dann eher diese kurzen, intensiven Ereignisse, die sich definitiv ja auch durch den Klimawandel häufen werden, die dann eher eben von oben erodiert haben, das heißt den Oberboden abgetragen haben. Und das, was wir jetzt zum Beispiel hier hatten, ist ja eben genau dieser zweite, eher schlafende Prozess, dass ich an der Oberfläche erstmal gar nichts merke, nur irgendwann kippt mir halt die Hangstabilität einfach dadurch, dass der Wasserdruck in den Poren so weit zunimmt, dass also der Zusammenhalt des Bodenkörpers dann eben nicht mehr gegeben ist.
Ja, das ist beängstigend, muss ich nochmal sagen, auch wenn ich hoffe, dass Biersdorf mittlerweile gut drauf ist wieder. Es ist ja zum Glück, sonst würde ich ja gar nicht drüber scherzen, es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Der materielle Schaden ist trotzdem ärgerlich für die Betroffenen, das ist ja vollkommen klar. Das ist so. Und ich frage mich dann immer, wenn Leute von sowas geschädigt werden, entweder materiell oder es geht tatsächlich auch Menschenleben damit einher, die beschäftigen sich dann natürlich mit der Frage, wie konnte es so weit kommen? Extremwetterereignisse häufen sich und natürlich dann auch Politik hat da immer was mit zu tun, ne? So, und dann siehst du im Fernsehen aber so einen Klimawandelleugner sitzen. Da frage ich mich immer, was die Leute dann denken. Ja, sagen die, nee, wir sind hier betroffen, unmittelbar von solchen Veränderungen. Wir sind vielleicht auch davon betroffen, dass man ein ganzes Stück weit davon abgekommen ist, eben seine unmittelbare Umgebung auch fachlich zu erforschen, zu erkunden, weil einfach auch kein Geld da ist. Ne? Das ist ja auch noch so ein Faktor. Ne? Also das sind auch so Gedanken tatsächlich. Ne? Und ist hier in dem Fall nochmal einigermaßen gut gegangen, aber kann ganz anders abgehen. Hoffen wir das Beste für uns alle, dass uns das nicht trifft, Julian. Jetzt haben wir tatsächlich mal, ich glaube, das erste Mal ein rein geologisches Paper hier besprochen, Julian. Vielen Dank.
Ja, gut, wir haben zumindest die Bodenkunde drin gefunden.
Ja.
Gut versteckt, aber...
Wer sucht, war noch da, ne? Ja, wer sucht, der findet. Ein sehr interessantes Paper. Ich gehe auch mal davon aus, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier über Hangrutsche oder Ähnliches gesprochen haben. Weil das ist wirklich ein spannendes Thema, auch im Kontext zum Beispiel von so Abraumhalden, ne? Das hatte ich auch mal auf dem Zettel. Die dürfen ja auch nur eine bestimmte Neigung haben. Da gibt es aber auch ganz prominente Vorfälle, wo quasi so Abraumhalden, ne, so im Kontext von Bergbau und so, gerutscht sind. Ihr werdet nicht das letzte Mal davon gehört haben. Aber trotzdem, wenn ihr Ideen habt, quasi, wie ihr unseren Folgenkanon hier noch mit Vorschlägen bereichern könnt, dann meldet euch gern bei uns. Ich möchte allerdings an dieser Stelle einmal ein paar Worte des Dankes loswerden und die Dankesworte zeigen, dass sich jetzt in letzter Zeit wirklich viele Lernende unter unseren Hörerinnen und Hörern befinden. Die meisten haben natürlich nicht genug Geld, um hier was dazulassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns, wenn ihr Freude dran habt. Aber wenn ihr ein bisschen Monete übrig habt, dann schmeißt uns das gerne in den Pott. Das hat zum Beispiel der Jonas gemacht mit dem Betreff, der Podcast war hervorragend als Vorbereitung auf meine mündliche Bachelorprüfung. Vielen Dank, Jonas. Die Fiona hat das gemacht mit dem Betreff, der Soulcast ist Gold wert. Julian, das geht runter wie Öl, ne?
Und geht runter wie Hangrutsch quasi.
Ja, ja, ach, herrlich, das ist ja richtig so. Das hört aber noch nicht auf, Julian. Die Lisa hat geschrieben, super Podcast, hat meine Prüfung gerettet. Danke. Schöner, also mehr Lob kann man ja gar nicht bekommen. Und der Gesa, wichtig mit Z, nicht die Gesa, sondern der Gesa, einfach mit dem Betreff Soulcast und ein Herzchen. Also bei euch Vieren bedanken wir uns in dieser Woche für eure Spenden und Zuwendungen und freuen uns sehr darüber. Ja, das bringt mich in die angenehme Situation, dass ich jetzt gerade wirklich drüber nachdenken kann, okay, was wird als nächstes an Technik angeschafft? Wir wollen jetzt auch ein bisschen in die Videoproduktion gehen. Nur mal so als Spoiler, das kommt also als nächstes. Da braucht man auch immer Equipment für. Ihr macht das alle möglich. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht auch zu anderen Folgen, Anmerkungen, Ideen, Kritik, wenn ihr einfach auch mal kurz was loswerden wollt, formlosinfo@zollcast.de ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien aktiv, zum Beispiel Blue Sky, noch Instagram und Facebook. Da werde ich mir aber, glaube ich, auch was überlegen müssen langsam. Und LinkedIn ist auch noch so eine Plattform, die wir bespielen. Julian, ich würde sagen, es ist jetzt schon spät. Wir sind müde. Ne? Wir sind einiges an Wissen losgeworden, vor allem du. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Deckel drauf. Das war Soulcast Folge 129 vom 5. Februar 2025. Und der Julian und der Christoph sagen an der Stelle mal Tschüssi.
Tschö.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.